der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat auch gesagt, dass das Finanzsystem veraltet, dysfunktional und ungerecht ist.
Kann man da von einer Form des Marktversagens sprechen?
Dadurch könnten neue Investmentmöglichkeiten entstehen in Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Das hier ist heute eine etwas andere Folge als sonst, denn es wird mal ein bisschen hintergründiger. Und zwar schauen Markus und ich heute auf das internationale Finanzsystem, mit dem es so einige Probleme gibt. So empfinden es zumindest die Länder des globalen Südens, die aufgrund der ja vielen parallel existierenden Krisen auf der Welt große Probleme mit ihren Finanzen haben. Genau deswegen soll sich auch einiges verändern in diesem Finanzsystem. Ein Plan ist zum Beispiel, mehr privates Kapital zu mobilisieren. Wie das gelingen soll, wo genau überhaupt die Probleme im aktuellen System liegen und wieso in diesen Veränderungen künftig auch Chancen für Privatanlegerinnen und Privatanleger liegen könnten, besprechen Markus und ich in dieser Folge. Viel Spaß!
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com/finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code FINANZFLUSS20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Hallo Jule.
Hallo Markus.
Heute machen wir einen kleinen Rollentausch und zwar stelle ich heute hauptsächlich die Frage, denn wir besprechen heute ein Thema, mit dem du dich schon länger beschäftigt hast, nämlich das?
Ja, das internationale Finanzsystem schauen wir uns heute mal an, würde ich sagen.
Und das klingt sehr groß und umfangreich, es klingt auch sehr theoretisch, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass ihr so theoretische Themen hin und wieder auch mal ganz gerne hört. Mhm. Deswegen wird es heute sehr theoretisch, aber auf jeden Fall spannend. Warum ist es so spannend, sich das Ganze mal anzuschauen, Jule?
Ja, kurz und salopp gesagt, das Finanzsystem funktioniert nicht mehr. Also es erfüllt seinen Zweck nicht mehr so richtig und deshalb soll es eben reformiert werden. Und das ist, wie du auch schon angedeutet hast, kompliziert und geht auch nicht von heute auf morgen. Und da kommt ganz viel zusammen, was man bedenken muss. Aber es ist wirklich echt spannend, was da gerade passiert und auch extrem relevant. Und es ist auch für Privatanlegerinnen und Privatanleger interessant, denn dadurch könnten neue Investmentmöglichkeiten entstehen in Zukunft.
Das sind natürlich große Worte und das Thema funktioniert nicht mehr. Habe ich persönlich jetzt noch nicht so gemerkt. Was bedeutet das?
Ja, also ich glaube, das ist auch was, das erleben wir eigentlich alle gerade mit. Also es gibt eine Vielzahl an parallel existierenden Krisen. Wir haben Corona alle miterlebt und auch die Nachwehen von Corona, die Energiekrise und wie die sich auf die Wirtschaft ausgewirkt hat. Natürlich die Inflation, also die ganzen gestiegenen Lebenshaltungskosten, vor allem im Nahrungsmittelbereich ja auch immer noch. Dann natürlich die Klimakrise, die auch immer noch da ist. Und in vielen Ländern gab es ja auch schon vor der Pandemie eine Schuldenkrise. Also viele Länder auf der Welt sind verschuldet. Und dann kommen noch dazu die ganzen demografischen Veränderungen, die technologischen Veränderungen und natürlich auch die geopolitischen Konflikte. Also es ist gerade super viel los. Ich glaube, ja, wenn wir mal in die Nachrichten schauen, das merken wir auch gerade irgendwie immer alle. Und das sind eben auch alles Herausforderungen für das internationale Finanzsystem. Und es gibt eben bestimmte Institutionen dabei, die haben das oberste Ziel, Länder bei ihrer Entwicklung und insbesondere in Krisen zu unterstützen. Und genau das klappt eben aktuell nicht so gut, weil, wie gesagt, viele Staaten sind verschuldet und können eben jetzt noch, ja, die haben es eben jetzt noch schwieriger, ihre Kredite zurückzuzahlen. Und neben all diesen Herausforderungen, die jetzt natürlich schon da sind, kommen natürlich auch in Zukunft noch mal viele Sachen auf uns zu. Also eben die globale Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft und die ganzen erneuerbaren Energiesysteme. Dann natürlich auch die Entwicklungsfinanzierung für Entwicklungs- und Schwellenländer im globalen Süden. Also es muss super viel passieren und es gibt eben viele Krisen und Herausforderungen. Und die kann das Finanzsystem so gerade nicht mehr bewältigen.
Jetzt ist das ja so, das Finanzsystem, von dem wir heute sprechen, ist im 20. Jahrhundert entstanden, also im Prinzip in einer anderen Zeit. Zu der Zeit spielten viele Themen, Probleme und Konflikte, die uns heute beschäftigen, noch keine oder noch keine so große Rolle. Die Hälfte der heutigen Länder existierten damals noch nicht einmal als unabhängige Staaten. Und schon bei der Konzeption von Bretton Woods gab es strukturelle Defizite. Unter anderem wurde das System ja deswegen auch 1973 beendet.
Genau, da hat man dem Goldstandard lebewohl gesagt zu der Zeit. Genau, und das ist eben auch mit ein Grund, warum sich aus heutiger Sicht eben speziell aus Sicht von besonders betroffenen Staaten, die auch schon verschuldet sind und da echt in einer Zwickmühle sitzen, eben sagen, dass das internationale Finanzsystem oder die internationale Finanzarchitektur, wie das Ganze auch immer genannt wird, ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat auch gesagt, dass das Finanzsystem veraltet, dysfunktional und ungerecht ist und eben eine Reform her muss.
Ja, diese Reform dieser globalen Finanzarchitektur stand letztes Jahr 2023 mehr im Mittelpunkt als je zuvor. Wie kam das dazu?
Ja, da hat auch wieder die Corona-Pandemie tatsächlich eine sehr große Rolle gespielt, weil die einfach die Lage in vielen Ländern nochmal verschärft hat. Also die Zinsraten sind durch die Inflation und eben auch mit der damit zusammenhängenden strafferen Geldpolitik in den Industrieländern, also an den großen Kapitalmärkten, zum Beispiel in den USA, aber auch in Europa, weiter gestiegen. Das heißt, Kredite sind nochmal teurer geworden. Für alle, die eh schon verschuldet waren, natürlich keine guten Nachrichten. Und gleichzeitig wurde dann auch in diesen Ländern weniger investiert. Also es gab dann auch kaum bis geringes Wirtschaftswachstum. Und Ende 2022 waren etwa 60% der einkommensschwachen Länder stark von Schuldenproblemen bedroht oder befanden sich bereits in einer solchen Situation. Und 2022 war auch das Jahr, in dem dann die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, zusammen mit ihrer Expertencrew gesagt hat, wir müssen uns da mal zusammensetzen, wir müssen mal was formulieren und zeigen, warum wir echt Probleme haben und sich was ändern muss. Und hat dann eben einen Lösungsvorschlag erarbeitet. Und mit dabei war der Ökonom Avinash Persaud. Mit dem habe ich auch vor kurzem gesprochen. Und er gilt als Architekt dieses Lösungsvorschlags, der Bridgestone-Initiative. Das ist einfach ein One-Pager. Also ich kann den auch gerne mal in den Shownotes verlinken. Das ist echt eine DIN A4-Seite, die super viel enthält. Und dadurch wurde auch echt dann richtig was losgetreten.
Was wurde da denn jetzt von der Bridgestone-Initiative reingeschrieben?
Also laut Perso hat diese Bridgestone-Initiative vor allem nochmal mit dem Blick auf die Klimakrise etwas sehr, sehr deutlich gemacht.
A couple years ago, people would have said that the obstacle to climate, the change in climate, was a lack of will, was a sense of denial. And the Bridgestone Initiative really focused the minds that, in fact, it's a financing problem, that it is much more expensive finance mitigation and resilience in developing countries than it is in developed countries.
Er sagt also, vor ein paar Jahren wurde noch gesagt, beim Klimaschutz mangle es am Willen und natürlich wurde die Klimakrise auch von einigen verleugnet, aber es sei eben tatsächlich vor allem ein Finanzierungsproblem. Also die Finanzierung von Klimaschutz und Maßnahmen für mehr Widerstandsfähigkeit, wie zum Beispiel Dämme gegen Überschwemmungen, die seien in den Entwicklungsländern viel teurer als in Industrieländern. Und das ist ja eben auch gerade eigentlich nur ein Aspekt, also der Klimaschutz, er hat das da nochmal so rausgestellt, aber ja, die Entwicklungsländer, das ist ja nicht deren einziges Problem. Also viele haben mit Ungleichheit zu kämpfen, viele haben eben eine schwache Wirtschaft, haben ein Verschuldungsproblem und dann kommt die Klimakrise irgendwie nochmal obendrauf und verstärkt all diese Probleme. Und deswegen hat er das da nochmal so dran festgemacht. Und diese Bridgestone-Initiative, die enthält eben verschiedene Vorschläge, was sich jetzt ändern muss. Unter anderem, was der Internationale Währungsfonds tun soll. Der hat ja zur Aufgabe, das internationale Währungssystem zu stabilisieren, aber ist eben auch kurzfristiger Kreditgeber für Regierungen, die Probleme mit ihrer Zahlungsbilanz haben. Und der IWF soll eben jetzt, zumindest so steht es in der Bridgestone-Initiative, schnellere und günstigere Kredite mit längeren Rückzahlungsfristen bereitstellen und vor allem auch dabei eine Katastrophenklausel für die Kreditvergabe mit einführen. Darin soll es dann eben zum Beispiel heißen, das hat zum Beispiel Barbados so umgesetzt, dass wenn eine Naturkatastrophe eintritt, die Zahlungsverpflichtung für 2 Jahre ausgesetzt wird und man dann danach einfach weitermacht. Also danach läuft die Tilgung einfach weiter wie zuvor, aber es wird dann quasi für 2 Jahre pausiert und das soll dann den Ländern einfach erstmal mehr Spielraum verschaffen. Also das ist mal ein Beispiel, was da drin steht.
Jetzt spielt ja neben dem Internationalen Währungsfonds auch die Weltbank eine große Rolle im globalen Finanzsystem. Welche Rolle spielt die jetzt in diesen Vorschlägen?
Ja, also die Weltbank spielt eine Rolle, zusammen aber auch mit den anderen multilateralen Entwicklungsbanken. Also da gibt es ja mehrere von, für eben auch die verschiedenen Regionen der Erde. Und das Ziel der Weltbank, um das vielleicht auch noch mal ganz kurz zu erwähnen, ist die Bekämpfung der extremen Armut und die Förderung des Wirtschaftswachstums in den Entwicklungsländern. Und neu seit dem letzten Jahr, wie gesagt, da hat sich im letzten Jahr auch schon einiges getan, dieses Ziel gilt vor allem auf einem lebenswerten Planeten. Also diese Ebene, wirklich diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit reinzubringen, das hat sich eben im letzten Jahr auch bei der Weltbank verändert, dass sie das, ja, dieses Motto quasi erweitert haben. Und die Weltbank soll eben zusammen mit den anderen Entwicklungsbanken für langfristige, erschwingliche Kredite sorgen, zum Beispiel für große öffentliche Infrastrukturen, wie zum Beispiel Dämme, bessere Entwässerungssysteme und dabei eben auch auf die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen schauen. Und ja, wie macht die Weltbank das? Die geben dafür eben auf den internationalen Kapitalmärkten Anleihen aus und verwenden diese Erlöse dann zur Finanzierung von solchen Projekten in den verschiedenen Ländern. Und die Bridgeton-Initiative, die fordert hier nochmal die Ausweitung dieser Kreditvergabe durch die Entwicklungsbanken um 1 Billion US-Dollar und auch eine erhöhte Risikobereitschaft dabei mit neuen Garantien. Also mal im Vergleich, die gesamte Kreditvergabe der multilateralen Entwicklungsbanken, die bewegt sich gerade bei 200 Milliarden Dollar pro Jahr. Und der neue Weltbankchef AJ Banga, der hat auf dem Treffen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds im Oktober auch ja einen Reformprozess angekündigt. Also da soll was passieren und da ist auch schon was passiert. Die Eigenkapitalquote der Entwicklungsbanken wurde gesenkt und somit auch der Betrag, den sie jetzt ausleihen können, erhöht. Und es gibt auch Diskussionen über die Ausweitung ihrer Portfoliogarantien und die Verwendung von Sonderziehungsrechten. Das könnte man jetzt alles noch erklären, ist aber sehr kompliziert, deswegen haben wir es mal dabei belassen. Falls euch das interessiert, ich verlinke euch da gerne auch noch mal was in den Shownotes. Und die Weltbank hat auch angekündigt, diese Katastrophenklausel, die ich gerade schon einmal erwähnt habe, die auch mit in ihre Kredite aufzunehmen, um quasi eben auch den Ländern da mehr Spielraum zu geben.
So viel zu den Finanzinstitutionen und deren Aufgaben. Aber du hast ja am Anfang gesagt, dass es auch um den Privatsektor und nicht nur um den öffentlichen Sektor, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, geht. Worum geht es im Privatsektor?
Ja, also es geht vor allem um die Ersparnisse und Investments des Privatsektors, die man potenziell ja aktivieren könnte oder eben mobilisieren könnte, um damit ja, für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz dann in diesen Ländern, die wirklich da Bedarf haben, zu sorgen. Also die Frage ist vor allem, wie kann man dieses Kapital mobilisieren? Wie kann man damit Infrastruktur wie zum Beispiel Windparks oder Solarparks finanzieren? Und das sind ja zum Beispiel eben auch Projekte mit potenzieller Rendite. Also das ist ja nicht nur jetzt irgendwie eine Infrastruktur wie ein Damm, die man baut, um vor anderen Kosten zu wahren, sondern das ist eben auch was, wo man auf eine Rendite hoffen kann. Und Avinash Persaud, der sagt eben auch, dass dieses private Kapital extrem relevant ist und deshalb die Finanzmärkte der wichtigste Bereich sind, in dem eine Reform nötig ist, weil man dieses private Kapital eben irgendwie mobilisieren muss und das momentan einfach noch nicht klappt.
Ja, woran hakt es da, dieses Kapital zu mobilisieren?
Also das Problem ist vor allem das Risiko von Investments in Entwicklungsländern, was halt private Investoren abschreckt. Und an diesen Kapitalkosten orientiert sich ein Investor natürlich auch, wenn es dann um die Rendite geht. Also das muss ihm schon irgendwie vielversprechend vorkommen, weil warum sollte er sonst in ein Land investieren? Wenn er sagt von vornherein, das kann ich woanders billiger bekommen oder einfacher bekommen, dann wird dort nicht investiert. Und ein großes Thema bei Kapitalkosten ist die Frage, wie sich ein Investor gegen das Risiko der Währungsschwankungen absichern muss. Also dieses Währungsrisiko, das bestimmt sehr stark, ob ein Investor bereit ist, in einem Land zu investieren. Und eine Möglichkeit, die ein Investor hat, um sich dagegen abzusichern, ist eben Hedging. Und dafür zahlt er dann eine Risikoprämie. Also das sind die Kosten, die er dafür zahlt, dass er sich gegen das Risiko von Währungsschwankungen absichert. Und Avinash Persaud hat mir da auch mal ein ganz gutes Beispiel genannt, als wir gesprochen haben.
When an investor in Germany invests in South African solar farms, they have to deal with the volatility of the rate.
And they are not experts in foreign exchange. They're experts in solar farms. So they go to the financial markets and they say, how much do I have to pay you to eliminate the risk of the Rand falling against me?
Also Persoth sagt, wenn ein deutscher Investor in Südafrika in einen Solarpark investieren will, dann fragt er sich, wie viel muss ich zahlen, um das Risiko auszuschalten, dass der Rand gegen mich fällt. Und deshalb zahlt der Investor dann in der Regel einem Finanzunternehmen diese Absicherungskosten, um einen bestimmten Wechselkurs zwischen Dollar und Rand aufrechtzuerhalten. Und diese Kapitalkosten liegen inklusive der Absicherung, so hat Avinash Persoth das in seinem Beispiel dann noch ausgeführt, bei 11-12% pro Jahr. Das heißt, das Projekt muss also 11-12% pro Jahr mehr einbringen, als dasselbe Projekt in Deutschland einbringen müsste, weil man das hier einfach viel günstiger finanzieren könnte, weil man dieses Währungsrisiko nicht hat. Und er hat dann gesagt, dass das Problem auch ist, dass der Rand gar nicht so viel fällt. Also in Wirklichkeit, in seinem Beispiel, fällt der Rand dann eben im Durchschnitt nur um 6% pro Jahr. Das heißt, ein Investor zahlt dann 6 oder eben 5% zu viel für die Absicherung. Und das Problem ist natürlich, das möchte der Privatsektor eigentlich nicht. Also er möchte dieses Risiko eigentlich nicht eingehen, dass er zu viel für diese Risikoprämie bezahlt. Und deswegen schrecken eben noch viele davor zurück, in dann zum Beispiel Ländern wie Südafrika oder auch in anderen Entwicklungs- und Schwellenländern zu investieren.
Also wie du schon sagst, solche, sagen wir mal, potenziellen Währungsschwankungen, ja, denn offensichtlich treten sie ja nicht immer ein, lassen sich durch Devisentermingeschäfte absichern. Und das gebräuchlichste Instrument zur Wechselkursabsicherung ist ein Devisen-Forward oder ein FX-Forward. Das bedeutet, eine Gegenpartei garantiert für einen bestimmten Zeitraum mögliche Wertverluste einer Fremdwährungsposition durch Wechselkursveränderungen auszugleichen und trägt dieses Risiko dann eben für dich, wird dafür eben vergütet. Das heißt, diese Absicherung kostet. Und das ist dann eben oft so hoch, dass die verbleibende Rendite nicht ausreicht, damit diese Investition rentabel gemacht wird. Kann man da von einer Form des Marktversagens sprechen oder ist dieses Risiko gerechtfertigt?
Also Avinash Persoth spricht da auf jeden Fall von Marktversagen und ich musste da in der Recherche auch irgendwie sehr an dieses Thema Staatsanleihen denken, was wir hier auch schon öfter mal thematisiert haben bei Finanzfluss. Wir empfehlen da ja auch immer nur in Anleihen von Staaten mit guter Bonität zu investieren, also mit einem Top-Rating und geringem Risiko für einen Zahlungsausfall, obwohl andere Staaten, die ja zum Beispiel eben ein höheres Risiko haben, eben mit einem hohen Couponzins locken. Und dieser Couponzins für Anleihen von Entwicklungs- und Schwellenländern sind ja auch in der Regel höher, eben wegen des eher schlechteren Ratings und dem dort potenziell höheren Risiko für einen Zahlungsausfall. Und mal so als Beispiel, ich habe mir dann auch nochmal die südafrikanische 10-jährige Anleihe angeschaut. Da liegt der Couponzins momentan bei rund 10% pro Jahr und die 10-jährige Bundesanleihe, die liegt bei 2,2% pro Jahr. Also das ist ja nochmal ein deutlicher Unterschied und zeigt eigentlich auch nochmal genau das, was Avinash Persoth meint, dass man schon auch daran erkennt, wie unterschiedlich Länder bei diesem Rating abschneiden. Und ja, wenn wir über Staatsanleihen sprechen, dann warnen wir ja auch immer vor diesem Währungsrisiko. Also dass, wenn man in einer fremden Währung kauft, man sich auch eben dieses Risiko kauft, dass die Währung schwanken könnte. Und das ist auf jeden Fall was, da musste ich immer dran denken. Also ich glaube, das ist deswegen ganz gut nachvollziehbar, warum das natürlich auch für Investoren immer eine große Überlegung ist.
Jetzt hast du ja schon öfter den Begriff Rating genannt. Mhm. Das Rating wird ja häufig verwendet, um das Risiko einzuschätzen, entsprechend die Risikoprämie sozusagen zu bestimmen oder einzuschätzen. Und das soll Anleger vor risikoreichen Anleihen oder Junkbonds schützen oder zumindest davor schützen, dass sie mit einer zu geringen Rendite da einsteigen. Was genau soll sich daran jetzt ändern an diesen Ratings?
Also an den Ratings tatsächlich eigentlich konkret gar nichts, obwohl die auch immer mal wieder sehr kritisiert werden. Aber Experten wie eben Persoth, die sagen, in der Realität sind manche Investments nicht unbedingt unsicherer. Und deswegen sei eben, das hast du ja gerade auch nochmal zusammengefasst, die Risikoprämie oft viel höher als das tatsächliche Risiko. Und genau da will er ran. Und sein Lösungsvorschlag nennt sich Foreign Exchange Guarantees. Ich habe es jetzt mal übersetzt mit Devisengarantien. Und die Idee ist, dass der öffentliche Sektor hier einspringt und die Kosten für die Absicherung von diesem Wechselkursrisiko senkt. Also tatsächlich dieses Risiko in Rechnung stellt und die Kosten dafür übernimmt. In dem Beispiel von vorhin muss der Investor dann nur noch 6% zahlen und nicht mehr 12%, also hat dann geringere Kosten. Und Persaud schlägt eben vor, dass diese Absicherung von den Entwicklungsbanken und auch vom Internationalen Währungsfonds übernommen werden könnte. Und es gibt ja auch tatsächlich schon ein Pilotprojekt von der Inter-American Development Bank und der brasilianischen Regierung und Zentralbank. Also das ist gerade noch in der Mache, sag ich mal, aber das ist eben so der Vorschlag, wie man diese Kapitalkosten senken möchte und dann eben Investments in diesen Ländern attraktiver machen möchte.
Klingt interessant. Die Frage ist, klingt das so interessant, dass es jetzt auch für mich persönlich als Privatanleger dann interessant werden könnte, wenn jemand mir ein bisschen das Risiko nimmt oder zumindest die Kosten für dieses Risiko nimmt? Siehst du da Potenzial?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn die Kosten für Investments in Entwicklungsländern senken, dann werden die auf jeden Fall attraktiver für Unternehmen und eröffnen dann eben auch neue Investitionsmöglichkeiten in Emerging und Developing Markets. Also mal so ein Beispiel, gerade in den afrikanischen Ländern könnte in Zukunft ja die Produktion von grünem Wasserstoff eine große Rolle spielen. Also da malen sich ja viele große Chancen aus, denn die Voraussetzungen für die Herstellung sind einfach ja nahezu perfekt. Es gibt da günstigen Solarstrom, es gibt viel Wind, also man kann da grünen Wasserstoff sehr kostengünstig produzieren. Und das könnte dann eben dazu führen, dass dort mehr Investoren einsteigen wollen, wenn das Risiko eben nicht mehr so groß ist. Also wenn diese Währungsschwankungen einfach nicht mehr so viel kosten. Und natürlich hatte das auch einen Vorteil für die Länder vor Ort. Also wenn die dort günstig grünen Wasserstoff erzeugen können, können die den auch selber nutzen. Und das könnte natürlich auch nochmal für noch mehr Wirtschaftswachstum sorgen. Also das ist so ein bisschen das, was man sich da erhofft. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass da auf jeden Fall eine Chance liegt.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Weltportfolio habe, teilweise in Industrieländer und teilweise in Schwellenländer investiere und mein Schwellenländeranteil aktuell nicht so gut läuft, könnte das dann sein, dass in Zukunft dieser Teil deutlich besser läuft, weil dadurch Wachstum erzeugt wird?
Ich will es jetzt nicht vorhersagen, aber es könnte natürlich schon sein, dass wenn das die Bedingungen vor Ort irgendwie verbessert, dass sich dann, also dass einfach mehr sagen, okay, das ist viel attraktiver, dort jetzt zu investieren und da irgendwie dann auch davon zu profitieren, dass es da hervorragende Bedingungen für zum Beispiel Wasserstoff gibt. Aber natürlich, das wissen wir auch, es hängt immer auch von vielen anderen Bedingungen ab, zum Beispiel auch von den politischen Bedingungen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das Potenzial ist da und neben einem 70-30-Portfolio gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dann irgendwie in ETFs mit speziellem Fokus zu investieren. Zum Beispiel irgendwie Afrika-ETFs gibt es ja auch. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, das geht dann immer auf Kosten der Risikostreuung. Also da muss man dann, da würde man dann wirklich wetten. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich wetten würde darauf. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Und ich denke, dass da auf jeden Fall eine Chance liegt, dass man da noch mehr Investitionsmöglichkeiten schafft, die dann auch hoffentlich auch den Ländern dabei helfen, aus ihrer Schuldenkrise rauszukommen.
Ja, und vor allem müssten wahrscheinlich in den Ländern dann auch erstmal mehr Unternehmen investierbar werden, an die Börse gehen und sich da überhaupt ein Kapitalmarkt für Privatanleger etablieren, der ja teilweise auch noch nicht so einfach zugänglich ist. Also ich fasse zusammen, es fehlt an verschiedenen Ecken eine Menge Geld, unter anderem deswegen, weil es zu riskant ist, das Geld in diese Richtung zu schicken. Dieses Risiko soll gesenkt werden, indem man es auf, sagen wir mal, andere breite Schultern verteilt.
Öffentliche Schultern, genau.
Und zwar öffentliche Schultern. Das soll wiederum dem privaten Kapitalmarkt die Möglichkeit eröffnen, Gelder in Länder zu investieren, in die man es bisher noch nicht investiert. Ob das am Ende aufgeht und es sinnvoll ist, das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen, das werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz.
Genau, und ich bin auch gespannt, was sich daraus noch entwickelt.
Gut, liebe Jule, dann danke ich dir für das Gespräch und danke, dass du Avinash Persaud für uns interviewt hast und ein paar O-Töne uns zur Verfügung gestellt hast.
Sehr gerne.
Bis dann.
Bis bald.
Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.